Radio 1.
Es geht um einen Roman über einen Mann, den es wirklich gegeben hat. Er hieß Albert von Schrenck-Notzing und gilt so als Pionier der Psychotherapie und auch der Hypnose. Der Schriftsteller Jan Schomburg fand seine Geschichte so interessant, dass er seine ganz eigene Geschichte um diese interessante Figur herumspinnt. Sie beginnt in der Münchner Bohème zur Zeit des Fin des Siècle und führt uns bis nach Haiti, was dann auch zu einer Abenteuergeschichte wird. Also es ist auch wirklich ein Abenteuerroman. Die Möglichkeit eines Wunders heißt dieser faszinierende Roman, der gerade erschienen ist. Und darüber sprechen wir jetzt mit Jan Schomburg.
Guten Abend.
Also ich muss gestehen, ich hatte von Albert von Schrenck-Notzing keine Idee. Also ich wusste nicht, wer das ist. Hab mir dann ein bisschen was angelesen, fand es total faszinierend und fand dann heraus, dass auch sogar Thomas Mann ihn im Zauberberg, also gegen Ende, taucht dann der Geisterbaron auf, ihn quasi zur Romanfigur macht. Wie bist du auf ihn gestoßen?
Ich bin auf ihn gestoßen, weil ich eigentlich schon lange vorhatte, mich mit den okkulten Wurzeln des Faschismus zu beschäftigen, weil ich angefangen hatte, ein bisschen über Himmler zu lesen, der wirklich ein großer Okkultist und er hat sehr an Wiedergeburt geglaubt und mit diesen Figuren habe ich angefangen, mich zu beschäftigen und Albert von Schrenck-Notzing hat ja eben anfänglich mit der Hypnose angefangen zu arbeiten, hat versucht, Schwule zu heilen, indem er ihnen in der Hypnose heterosexuelle Fantasien eingeflüstert hat, die sie dann im Anschluss in Bordellen sozusagen vollführen sollten. Man muss sagen, es ist relativ genau dokumentiert. Es gibt so ein paar herzzerreißende Fälle von Männern, die dann versuchen, diese Kenntnisse anzuwenden und so halbe Erektionen kriegen vor den Prostituierten und in Tränen ausbrechen und so weiter. Ein paar schreiben auch, vielen Dank, ich bin geheilt, ich bin glücklich verheiratet. Das war irgendwie zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs irgendwie wirklich schlimm und man konnte eigentlich nicht Teil der Gesellschaft sein, wenn man schwul war. Und dann hat halt irgendwann angefangen, der Schrenck-Notzing mit so Medien zu arbeiten, die so Tische schweben lassen konnten und so weiter. Und mich rühren einfach so Männer, die denken, dass sie so ganz kurz davor stehen, den Nobelpreis zu gewinnen, aber in Wirklichkeit auf dem Abstellgleis der Geschichte sich befinden.
Ja, also das finde ich ja auch faszinierend. Also was du machst, du nimmst diese Figur, erzählst sie auch entlang von tatsächlich stattgefundenen Ereignissen. Du wandelst dann die Geschichte etwas ab. Also du machst sie wirklich zur Romanfigur und entwickelst, gibst ihm eine eigene Geschichte. Und was ich so auch so faszinierend finde, also diese, wie ist das, wenn man jemanden, den man nicht kennengelernt hat, der, also dessen charakterliche Strukturen ja eigentlich auch irgendwo nie beschrieben waren, zu einem Charakter macht? Wie ist dir, also wie hast du dir den vorgestellt oder erschrieben? Wer war der für dich?
Naja, oft ist es dann ja so, dass man so ein paar Details spürt oder fühlt. Also ich hatte plötzlich immer das Gefühl, also es gibt einen Satz, der glaube ich gar nicht mehr im Roman drin ist, aber er geht durch Braunau auf dem Weg zu so einer Seance und er spürt im Schneefall zum ersten Mal, wie sein Haupthaar so ein bisschen schütter wird. Und das hat ihn mir irgendwie so nahe gebracht. Und auch diese totale Sehnsucht, bedeutsam zu sein, etwas zu entdecken, was die Welt verändern wird, und dann darin aber zu scheitern, weil diese ganzen Medien so betrügerisch sind, weil er gar nicht das greifen kann. Und das ist dann ja so ein bisschen so eine Allegorie auf das Leben auch, dass man es irgendwie nie richtig gegriffen kriegt.
Das eine ist natürlich, ihn zu erzählen und auch diese Zeit zu erzählen. Also wir das beginnen so wirklich in die Bohème, München und so, Fin des Siècle. Und man kommt so aus der Aufklärung und dann begegnet man Menschen, die so gläubig sind und so okkulten Dingen anhängen. Und er ist ja davon auch nicht frei. Und das zu recherchieren, also einerseits die Zeit so schön zu erzählen, das machst du wirklich fantastisch, also diesen Zeitgeist auch reinzuholen und aber gleichzeitig auch Recherche, was da eigentlich vorgefallen ist. Also du hast dich auch mit Hypnose beschäftigt und mit den Dingen, ne?
Genau, ich habe mich nicht nur mit Hypnose beschäftigt, war auch auf Seancen und habe mir angeguckt, also es gibt eine Gruppe in Deutschland, die macht noch diese Seancen, also da kann man, ich darf glaube ich gar nicht verraten, wo genau das stattfindet, aber es ist in der Nähe von Frankfurt. Es findet in einem Keller statt und 20 Leute treffen sich dann da. Es gibt ein Medium, ein dicker Mann, es spielt gar keine Rolle, dass er dick ist, Entschuldigung. Ein Mann, der fängt an zu hyperventilieren und 15 Minuten lang in der totalen Dunkelheit hört man nur Und dann irgendwann nach 15 Minuten, dann fängt er plötzlich, dann spricht eine Stimme durch ihn und dann beginnen sich sofort Leuchtgegenstände zu bewegen. Dann wird man von unsichtbaren Händen berührt und ich kann sagen, direkt vor meinen Augen wurde so ein Leuchttaschentuch hochgehalten und die Hand in der Größe einer Kinderhand hat dieses Taschentuch genommen und es ist durch den ganzen Raum geflogen und so weiter. Und es ging mir so ein bisschen wie Thomas Mann, der über diese Seancen ja geschrieben hat, er glaubt nicht, dass es Betrug sei, aber ästhetisch war er ein bisschen enttäuscht. Und ich dachte auch so, ja, die Geisterwelt und so, das hatte ich mir so vorgestellt, wie so Sixtinische Kapelle, eine ästhetische Überwältigung und so weiter. Und als ich da dann dieses Taschentuch schweben sah, dachte ich, irgendwie, wenn das die Geisterwelt ist, brauchen wir sie wirklich.
Ja, aber das ist ja auch die Frage, die sich dieses Buch irgendwie stellt, die Möglichkeit eines Wunders. Was ich interessant finde, vielleicht das noch ganz kurz, ist seine Frau, ne? Also die gab es ja auch, Gabriele Siegel hieß sie eigentlich, bei dir ist es Ella. Und sie ist ja ganz anders unterwegs. Also du erzählst eben auch das Zeitalter der Entwicklung der Luftfahrt. Sie wird Pilotin, ja. Sie wird eine, also so eine ganz, also Forscherin und so und fliegt und so. Also wie sich dann eben auch so die Rollen verkehren. Eher so Okkult und so weiter und Hör und Geister und sie handfest, ne?
Ja, sie ist die Heirat mit ihr macht ihn wirklich, also in der echten Geschichte zum reichsten Mann in Bayerns. Ja, also er ist wirklich märchenhaft reich, baut sich ein riesiges Palais in die Max-Josef-Straße, was heute noch steht, wo der Bayerische Bauernverband heute drin ist. Auch ein total uninteressantes Detail eigentlich. und sie ist wirklich faszinierend. Also sie ist halt die Tochter von so einem Großindustriellen, der BASF und so mitgegründet hat. Und dann fängt sie an, eine Leidenschaft fürs Fliegen zu entwickeln, wird schnell die Aeroness genannt und ist tatsächlich eine der ersten Menschen, die lange fliegen und Flugpionierin und so weiter. Und das ist irgendwie eine faszinierende Figur.
Ja, auch die kommt vor und jetzt kommt es zu einer Lesung von einem Mann, der nicht nur tolle Filme macht, übrigens nebenbei gesagt, jetzt redet er auch gerade, darüber dürfen wir jetzt nicht sprechen, aber er ist dabei und dann eben auch hin und wieder mal einen Roman schreibt, wie zum Beispiel diesen, Die Möglichkeit eines Wunders, Jan Schomburg, und er liest.
Der Prozess. Vraiment. Da müsste ich doch verrückt gewesen sein, rief durchaus verzweifelt der arme Czeslaw Lubitsch Czinski in den holzvertäfelten Gerichtssaal des Oberbayerischen Schwurgerichts hinein. In der darauf folgenden Stille war nun aber deutlich ein schweres Seufzen zu vernehmen, voll tief empfundenem Mitleid für den Angeklagten. Das Seufzen kam indes nicht von irgendjemandem, es kam befremdlicherweise von der Baronin Hedwig von Zedlitz und befremdlich war es deswegen, weil die Baronin als Zeugin der Anklage maßgeblich verantwortlich für die missliche Lage war, in welcher der Czinski sich befand. Man schrieb das Jahr 1895. Was nun war geschehen? Czeslaw Lubitsch Czinski und die Baronin Hedwig von Zedlitz waren in den heiligen Bund der Ehe getreten. Darüber waren sich alle Beteiligten des Prozesses einig. Über die Rechtmäßigkeit dieser Eheschließung jedoch sowie überhaupt über die Umstände, unter denen die unwahrscheinliche Liebesbeziehung zwischen dem ehemaligen Französischlehrer aus Russisch-Polen und der Adligen aus bester Familie zustande gekommen war, herrschte umfassende Uneinigkeit. Für Czinski war die Eheschließung die logische Folge einer vollkommen normalen Liebesbeziehung. Ich möchte wissen, rief er aufgebracht in den Saal, wer von den Anwesenden hier durch Heirat seine Zukunft nicht zu verbessern suchte. Es sei aber vor allem um die Verbesserung seiner materiellen Zukunft gegangen, trug auf der anderen Seite die Anklage vor, namentlich vertreten durch den Bruder der Geschädigten, Clemens von Zedlitz, Premierleutnant der Reserve im 1. Garderegiment, derzeit Hilfsarbeiter beim Heroldsamt in Berlin. Dieser sah in Czinski einen gemeingefährlichen Hochstapler, der die Baronin zunächst im Zuge einer ominösen medizinischen Behandlung mit Hilfe hypnotischer Suggestion in sich verliebt gemacht und sie dann in einer illegitimen Scheinheirat mit falschem Pastor geehelicht habe, um sich so an ihrem nicht eben kleinen Vermögen zu bereichern. Eine der zentralen Fragen, die es bei diesem Prozess zu klären galt, bestand also darin, inwiefern hypnotische Suggestion einen Menschen dauerhaft zu Handlungen animieren konnte, die dessen eigentlichem Willen zuwiderliefen. Ließ sich Liebe einflüstern? Zur Klärung dieser Frage bedurfte es Sachverständiger, die sich auf dem Gebiet der Hypnose auskannten. Der Mann, dem seine zwar adligen, jedoch verarmten Eltern den Namen Albert gegeben hatten, verfügte ohne Zweifel über diese Kenntnis. Mehrere Publikationen trugen seinen Namen und seit beinahe 5 Jahren unterhielt er eine kleine, aber sehr gut besuchte Praxis. Er hatte Hysterikerinnen und Neurastheniker geheilt, hatte die Zitternden beruhigt und die Niedergeschlagenen aufgerichtet. Sogar Störungen in den monatlichen Blutungen der Frauen vermochte er durch Suggestionen zu lindern. Sein Talent zur hypnotischen Suggestion hatte Albert eher zufällig auf dem Geburtstagsfest eines Schriftstellers entdeckt. Halb Schwabing war damals versammelt gewesen und die Luft drückend schwül. Viele der Gäste waren Albert bekannt, den jungen Freiherrn aber kannte niemand. Nur mit halbem Ohr hörte er, dass jemand von einer Hypnoseschau erzählte, wie sie zu der damaligen Zeit beliebt waren. Hiervon inspiriert drängte man unter Führung des Zeus von Schwabing, wie der Gastgeber gern genannt wurde, in ein großes Hinterzimmer, wo die schweren Perserteppiche an den Wänden ungerührt den fruchtlosen Versuchen gegenseitiger Hypnotisierung beiwohnten. Albert stand etwas abseits im Türrahmen und beobachtete die Bemühungen anscheinend mit einem etwas spöttischen Lächeln, denn plötzlich rief der Gastgeber ihm zu: "Probieren Sie es doch selbst, bevor Sie hier solche Blicke werfen." Albert wurde in die Mitte des Raumes geschoben und schon stand er vor der Chaiselongue, auf der ein Student zuvor von verschiedenen selbsterklärten Hypnotiseuren ohne jeden Erfolg bearbeitet worden war. Er trat auf den Studenten zu, sah ihn an, der Student schaute zurück, noch den Schalk in den Augen und dann, plötzlich, rasteten ihre Blicke ein. Albert bemerkte überrascht, dass es dem Studenten nicht mehr möglich war, seinen Blick zu lösen. Er wusste es mit völliger Sicherheit, als wäre eine Tür ins Schloss gefallen. Dem Studenten wurden die Lider schwer. Er will, wusste Albert plötzlich, dass ich ihm erlaube, einzuschlafen. Und so tat er ihm den Gefallen. "Schlaf", sagte er schlicht, und noch bevor das Wort verklungen war, fiel dem Studenten der Kopf nach vorn auf die Brust. Die Zuschauer standen mit offenen Mündern da. Aus unbeschreiblichem Grund war allen klar, dass dies nicht gespielt sein konnte. Verwundert betrachtete Albert den schlafenden Studenten, was für eine eigentümliche und mysteriöse Spezies doch der Mensch war. Kurz erfüllte eine beinahe religiöse Stille den Raum, dann löste sich mit einem Mal die Sprachlosigkeit. Wild rief und lachte man durcheinander. Albert verspürte den Impuls, den Studenten umgehend wieder zu erlösen, ihn aufwachen zu lassen, wieder zur Normalität zurückzukehren. Aber eine Sache musste er noch wissen. "Dein rechter Arm", sagte er leise zu dem Studenten und spürte, wie sich dessen Aufmerksamkeit auf den rechten Arm richtete. "Dein rechter Arm wird jetzt so schwer, dass es dir unmöglich ist, ihn zu heben." Der Student schwieg, sein Kopf bewegte sich leicht. "Versuch jetzt, deinen Arm zu heben." Der Körper des Studenten spannte sich, der Arm bewegte sich keinen Millimeter. "Ich kann es nicht", flüsterte der Student. Albert nahm es den Atem. Etwas war ihm ohne sein Zutun in die Hand gegeben worden, ein besonderes Talent, eine magische Begabung, die Macht der Suggestion. Er hatte nicht darum gebeten, aber nun war es so. Der Jubel der Umstehenden kam von weit weg. Das Wissen, dass in seinem Leben nach diesem Abend nichts mehr sein würde wie zuvor, erfüllte ihn kurz mit Melancholie. Um dem Lärm ein Ende zu bereiten, hob er die Hand. "Ich zähle jetzt bis 3, dann wachst du auf." Er zählte, berührte die Stirn des Studenten und klatschte in die Hände, woraufhin der Student den Kopf hob, die Augen öffnete und sich verwundert umsah. Ein Schaudern durchfuhr ihn, als wollte er etwas abschütteln. Dann stand er von der Chaiselongue auf und ließ sich immer noch sprachlos von seinen Freunden auf die Schulter hauen. Das verschämte Lächeln wollte indes nicht aus seinem Gesicht weichen, auch nicht, als er Albert noch einmal anblickte und diesen ebenfalls eine unerklärliche Scham überkam. Sie waren wie zwei Kinder, die sich geküsst haben und dabei von den Erwachsenen entdeckt worden sind. "Besser als im Roman", raunte ein Mann Albert ins Ohr, als dieser erschöpft den Gerichtssaal verließ. "Absolut fabelhaft." Albert murmelte eine Erwiderung und wollte schnell weiter, wurde jedoch am Ärmel festgehalten. Jetzt erinnerte er sich, dass er den Mann vom Fasching her kannte, wo dieser stets als Cäsar verkleidet gewesen war. Er war wohl Schriftsteller, hatte allerdings noch nie ein Buch veröffentlicht. Sein Name war Alfred Schuler. "Dann heute Abend am See? Am See? Das Gartenfest." Schuler zählte umständlich eine Reihe von Gästen auf, die auf einem enormen Gartenfest erwartet wurden. Ich würde ja gerne, sagte Albert, aber der Prozess, die Akten, Sie verstehen, es ist für mich nicht der Abend für Enormes. Sicher? Fragte Schuler. Ganz sicher. Die festlich gekleideten Gäste des Gartenfestes standen im Schein bunter Lampions auf der Wiese, die an den See grenzte. Es mochten wohl um die 100 Menschen sein. Ein beleibter Mann, dessen dünne Stimme in verwirrendem Widerspruch zu seiner Statur stand, sang aus Gründen, die Albert nicht ersichtlich waren, es geht ein dunkle Wolk herein, was nach Alberts Ansicht das traurigste Volkslied überhaupt war. Und kommst du, liebe Sonne, nicht bald, so weset als im grünen Wald und all die müden Blumen, die haben müden Tod. Albert ließ seinen Blick über die Gäste schweifen, von denen die meisten in heitere Gespräche vertieft waren und dem Sänger keinerlei Beachtung schenkten. Dann aber blieben seine Augen an einer Frau hängen, die dem Sänger aufmerksam zuhörte. Er betrachtete sie eine Weile und stellte fest, dass das Lied sie in der Tat ganz in seinen Bann gezogen hatte. Ihr Mund stand leicht offen, als sei sie von feierlichem Staunen erfasst. Wer war bloß diese versunkene Frau? Spärlicher Applaus war der Lohn für den Gesang. Der Sänger verbeugte sich und die Frau wandte sich einem Kreis von Menschen neben ihr zu, schien aber noch leicht benommen, als müsste sie erst ins Hier und Jetzt zurückfinden. Sie drehte den Kopf und für einen kurzen Moment traf ihr Blick den von Albert, der instinktiv wegsah. Als hätte er hinter seinem Rücken auf ihn gewartet, stand Schuler vor ihm. Ich wusste, dass sie kommen würden. Dann können Sie in die Zukunft sehen, fragte Albert. Schuler ging nicht darauf ein und begann stattdessen über den Prozess zu sprechen. Seine Beobachtungen waren zunächst erstaunlich genau, dann aber verlor er sich in verworrenen historischen Assoziationen über das heilige Blut der Urväter, dessen Potenz seiner Ansicht nach nur Rassen mit kraftvoller Blutleuchte zugänglich sei. Die blutleeren Völker dagegen, und dazu zähle ich vor allem die Preußen mit ihrer seelenlosen Naturwissenschaft und auch die Juden, sind gezwungen, sich mit der Ratio zu behelfen. Damit aber zerstören sie jeden wahren Glauben. Albert blickte unauffällig zu der Gruppe hinüber, in der die Frau gemeinsam mit einer anderen jungen Dame, wohl ihrer Schwester, den Mittelpunkt eines lebhaften Gesprächs bildete. Nun gut, dachte er, ich habe morgen einen wichtigen Beitrag zu einem Prozess zu leisten, den man nicht nur in ganz München, sondern sogar über die Grenzen des Deutschen Reichs hinaus verfolgt. Ich könnte Ihren Ausführungen ewig zuhören, sagte er zu Schuler, aber leider zwingt der Prozess mich zu ausreichender Nachtruhe. Bitte nehmen Sie es mir nicht übel. Albert betrat die Villa, um wenigstens noch dem Gastgeber Adieu zu sagen. Alle Türen und Fenster standen offen. Die sanft sich bewegenden Vorhänge gaben einem das Gefühl, nicht allein zu sein. In der Küche war die Haushälterin damit beschäftigt, kalte Hühnerschenkel auf einer Porzellanplatte anzurichten. Auch sie hatte den Gastgeber nicht gesehen. Vielleicht in der Bibliothek, schlug sie vor und zupfte für die Dekoration einige Salatblätter ab. In der Bibliothek standen drei große braune Ledersessel um einen etwas zu klein geratenen Tisch, auf dem ein einzelnes Buch lag. Alle Regale waren bis unter die Decke mit Büchern gefüllt, jedoch standen sie so ordentlich aufgereiht, dass Albert sich fragte, ob je eines davon gelesen worden war. Das Buch auf dem Tisch trug den Titel »Die Welt als Wille und Vorstellung«. Er schlug es auf, aber noch bevor er den ersten Satz gelesen hatte, glaubte er sich plötzlich beobachtet und als er sich umwandte, stand da die Frau aus dem Garten. Sie musterte Albert mit einem leicht spöttischen Lächeln und sagte, so, so. Mit dem aufgeschlagenen Buch in der Hand fühlte er sich aus irgendeinem Grund ertappt. Und Sie sind also der große Magnetiseur, sagte die Frau. Wer sagt das, fragte er zurück, bemüht, ihren spöttischen Tonfall zu imitieren. Die Frau zuckte mit den Schultern. Das erzählt man sich wohl so. Albert legte das Buch zurück auf den Tisch. Haben Sie mich etwa in dem kurzen Augenblick, in dem sich unsere Blicke getroffen haben, suggestiv dazu aufgefordert, Ihnen in die Bibliothek zu folgen? Ich dachte, Sie merken es nicht, sagte Albert lächelnd. Haben Sie sich das von Ihrem falschen polnischen Baron abgeschaut? Sie haben den Prozess verfolgt? Es war nicht möglich, ihn nicht zu verfolgen. Morgen ist der letzte Tag. Und, sagte die Frau und kam mit langsamen Schritten auf ihn zu, wird der falsche Baron die gerechte Strafe dafür erhalten, dass er die Baronin in sich verliebt gemacht hat? Was wäre denn wohl die gerechte Strafe für ein solches Vergehen, fragte Albert. Lebenslang ins Kittchen. Von draußen hörte man Gelächter und dann ein lautes Platschen, als wäre jemand in den See gesprungen oder hineingeworfen worden. Was hat der Tschinski denn nur genau getan, um die arme Baronin in ihn verliebt zu machen? Hat er ihr tief in die Augen geschaut? Das wohl auch, antwortete Albert. Pfui, was für ein garstiger Mensch. Bei den Sitzungen haben sich ihre Knie berührt und dann hat er angefangen, ihr seine Hände aufzulegen und ihr über die Arme und auch über die Beine zu streichen. Die Frau schüttelte in gespielter Empörung den Kopf. Nein, was hat er denn bloß noch getan? Es ist dann allem Anschein nach zu zarten Küssen gekommen. Und wohin küsste dieser Unhold sie? Zunächst auf die Unterarme, dann auf die Stirn und schließlich berührten seine Lippen wohl sogar ihren entblößten Hals. Skandalös, flüsterte die Frau mit weit aufgerissenen Augen. Albert fand sie hinreißend.
Vielen Dank, Jan Schombo. Ich habe hier mal kurz, du hast die Leute auch schon hypnotisiert, glaube ich. Wenn Sie wissen wollen, wie es mit dieser Liebesgeschichte auch weitergeht und vor allem mit Albert, dann sollten Sie diesen Roman lesen. Wie gesagt, die Möglichkeit eines Wunders erschien beim DTV, bei DTV. Dankeschön, dass du bei uns warst, Jan, und alles Gute.
Vielen Dank, Marion.
Bis bald, danke.
Alles Gute. Tschüss. Dir.